Herzlich willkommen zur dritten Station unserer Vorlesungsreihe Räume des Gemeinsinns. Mein Name ist Tobias Ahrens und ich habe heute das große Vergnügen, den nächsten Vortrag anzukündigen, nämlich von Aleida Assmann. Und in unserer Vorlesungsreihe beschäftigen wir uns mit der Frage, was den Gemeinsinn auf unterschiedlichen Ebenen, nämlich der Gesellschaft, der Stadt und der Schule jeweils bedroht und was wir für den Gemeinsinn tun können. Bei dieser Frage gehen wir von einem neuen Verständnis von Gemeinsinn aus, das den Gemeinsinn nicht auf ein Gefühl der Zusammenhörigkeit oder auf ein Gefühl der Wärme setzt, sondern eben auf eine gesamtgesellschaftliche Bewegung, in der wir uns immer wieder auf gemeinsame Regeln des Zusammenlebens einigen, die mit der Pluralität unserer liberalen Gesellschaft vereinbar sind. Und heute spricht eben mit Aleida Assmann nicht nur eine Mitbegründerin dieses gemeinsamen Projektes, sondern eben die Person, die die Hauptrolle spielt in der Neubestimmung dieses Begriffs des Gemeinsinns. Aleida Assmann ist emeritierte Professorin für Anglistik und Kulturwissenschaftlerin von der Universität Konstanz. Ihre Forschungsinteressen umfassten die Erinnerungsforschung, die Rolle von Generationen in Literatur und Gesellschaft und Theorien der Erinnerungskultur. Neben zahlreichen Werken zur englischen Literatur und Kulturgeschichte hat sie sich intensiv mit der bundesrepublikanischen Gedächtnisgeschichte nach 1945 beschäftigt und mischt sich auch mit Interventionen in den gesellschaftlichen Diskurs ein. Zuletzt hat sie an der Jerusalem Declaration on Antisemitism mitgearbeitet, die erarbeitet worden ist, um ein ganz wichtiges Gegennarrativ im Antisemitismus und der Gegennarrativ zur Antisemitismusdefinition der sogenannten IHRA zu erarbeiten. Und mit diesem Gegennarrativ wollen die Initiatoren dieser Declaration eine Orientierungshilfe für diejenigen Personen bieten, die Antworten auf die zunehmenden antisemitischen Vorfälle in unserer Gesellschaft bieten. Und es geht dabei vor allem darum, Spaltungen zu vermeiden, die ausgehend von dieser IHR-Definition beobachtet werden können. Und zwar Spaltung zwischen den Menschen, die dasselbe Anliegen verfolgen, nämlich den Kampf gegen Antisemitismus. Und so muss es, und das ist Aleida Assmann ganz wichtig und den anderen auch, möglich sein, dem Zionismus kritisch gegenüberzustehen, ohne zugleich als Antisemit verurteilt zu werden. Und es muss auch möglich sein, den Kampf gegen Antisemitismus mit anderen Kämpfen gegen Diskriminierung zu vereinbaren. Aber das ist nur ein, wenngleich ein sehr wichtiges Beispiel für das Engagement von Aleida Assmann. So betont Aleida immer wieder, wie viel sie eigentlich gegenwärtig zu tun hat. Und deswegen passt das Beiwort emeritiert eigentlich überhaupt nicht. Also zur Ruhe gekommen ist Aleida mit Sicherheit nicht. Und es ist absolut beeindruckend, mit welcher Energie Aleida sich darum bemüht, den Prozess der öffentlichen Selbstaufklärung in ganz verschiedenen Richtungen und ganz verschiedenen Stilmitteln voranzutreiben und so einen Beitrag zur Abwehr der vielfältigen antidemokratischen Tendenzen zu leisten. Neben der Arbeit an Deklarationen, dem Geben von Interviews oder dem Schreiben von Zeitungsartikeln hat er leider sogar noch Zeit, sehr wichtige Bücher zu aktuellen Debatten zu schreiben. Zuletzt ist erschienen die Wiedererfindung der Nation, warum wir sie fürchten und warum wir sie brauchen, 2020 bei C.H. Beck. Und aus diesem Buch wird er leider uns heute etwas vorstellen, wenn sie gleich zu dem Thema spricht, gespaltene Nationen und gegensätzliche Narrative. Dabei würde es ihr darum gehen, aufzuzeigen, inwiefern gegensätzliche Perspektiven auf die eigene Geschichte den Zusammenhalt einer Nation gefährden können. Die These lautet also, dass man nicht nur auf die politischen oder ökonomischen Bedingungen einer Nation schauen sollte, will man Spaltungstendenzen entgegenarbeiten. Vielmehr müsste man lernen zu unterscheiden, welche gemeinsame Erinnerung der deutschen Nation zu bewahren ist und welche zu erneuern sind. Und das ist eben die Arbeit am Gemeinsinn, die wir in diesem Projekt gemeinsam verfolgen. Und ich bin jetzt sehr gespannt und freue mich sehr auf deinen Vortrag, Aleida. Und ich würde für den Vortrag die anderen bitten, ihre Kamera auszuschalten. Und die kann man dann nachher bei der Diskussion wieder einschalten. Aber ich verweise schon mal darauf, dass alles gefilmt wird. Also, wenn Sie zu sehen sein wollen nachher, dann können Sie Ihre Kamera gerne einschalten. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit dem Vortrag von Aleida.
Lieber Tobias, vielen, vielen Dank für diese wunderbare Einführung. Eigentlich hast du schon meine ganze Einleitung vorweggenommen, aber du hast mir vor allem ein wunderbares Stichwort zugespielt. Und das Stichwort heißt öffentliche Selbstaufklärung. Da hast du wirklich was erfasst. Genau daran liegt es mir und daran versuche ich irgendwie teilzuhaben oder da mitzumachen. Und das wird auch bei dem heutigen Vortrag genau im Mittelpunkt stehen. Dann beginne ich zunächst mal mit einer kurzen Erklärung, was ich heute machen möchte in den nächsten 30 Minuten. Wir haben inzwischen tatsächlich eine reiche Anschauung für die Gefährdung, und jetzt kommt das Schlüsselwort unserer Zeit, für die Gefährdung des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Und dafür gibt es ja auch sehr viele Gründe, die gerade mit Hochdruck untersucht werden, wie zum Beispiel ökonomische oder soziale Ungerechtigkeit, kulturelle Anerkennungskämpfe und Identitätspolitik, aber natürlich auch die Pandemie, die Migrationskrise, die Umweltkrise. Ein Aspekt hat in diesem Kontext jedoch noch wenig Aufmerksamkeit gefunden, obwohl er auch mit all diesen Problemen eng zusammenhängt. Und das ist die Frage nationaler Narrative und ihre Bedeutung für diesen gesellschaftlichen Zusammenhang. Und damit Sie sich alle vorstellen können, was ich damit meine, möchte ich gleich mit zwei aktuellen Beispielen aus diesem Jahr beginnen. Mein erstes Beispiel ist der nationale Feiertag in Australien, und das war der 26. Januar in diesem Jahr. Dieses Datum geht auf die Ankunft der ersten britischen Flotte mit Gefängnisinsassen in der Bucht von Sydney im Jahr 1788 unter Captain Arthur Phillip zurück. Diesen Australia Day, den die weiße Bevölkerung traditionell als Beginn der Geschichte des modernen Australiens feiert, feiert, und hier haben wir auch ein Beispiel, wie sie das 1988 zum Beispiel tat, mit einer Nachstellung des Bildes, was Sie eben gesehen haben, also in 200-jährigen Abstand, ein historisches Reenactment als feierlicher Vollzug dieses Gedenktags der Nationalgeschichte. Dieses Datum allerdings wird von der indigenen Bevölkerung nicht so interpretiert, sondern umgekehrt als Invasion Day begangen. Sie haben, nämlich die indigene Bevölkerung, hat Schwierigkeiten mit der nationalen Geschichte, nach der Captain Cook ihre Insel entdeckt und in Besitz genommen hat, da dieses Land ja eigentlich schon seit 60.000 Jahren von ihren Vorfahren besiedelt worden ist. Und obwohl die Fakten diesen Historikern gut bekannt sind, kommt auch die gewalttätige Kolonialgeschichte Australiens im offiziellen Narrativ kaum vor. Auch dieses Jahr wurden die Feierlichkeiten des 26. Januar nicht nur von Protesten begleitet, auf der einen Seite, denen sich inzwischen auch schon viele Weiße anschließen, sondern es zeigt sich unverkennbar, dass inzwischen bei diesen Feierlichkeiten sich auch die Perspektiven und Symbole immer mehr vermischen. Also Vertreter der Aboriginals kommen zu Wort, es gibt eine traditionelle Rauchzeremonie und die Oper in Sydney ist mit den Farben der Maori-Kunst dekoriert. Vielen reicht das jedoch nicht. Ich zitiere, bis diese Nation den Genozid in ihre Geschichte einschließt, werden wir nicht schweigen, sondern weiter protestieren, erklärte eine Teilnehmerin in diesem Jahr den Journalisten. Und nun mein zweites Beispiel. Das ist erst vorgestern passiert und das war der doppelte Gedenktag in Mexiko. In diesem Rahmen bat die mexikanische Regierung das Volk der Maya offiziell um Entschuldigung für die Verbrechen, die seit der Eroberung des Landes durch die Spanier an ihnen verübt wurden. Präsident López Obrador sagte bei einer Rede anlässlich des 500. Jahrestags der spanischen Invasion, die Maya seien sowohl durch Einzelpersonen misshandelt worden, als auch durch nationale und ausländische Institutionen. Dies gelte für die 3 Jahrhunderte der kolonialen Herrschaft, aber auch für die 2 Jahrhunderte seit der Unabhängigkeit Mexikos. Mit anderen Worten, koloniale und nationale Demütigung und Gewalt gegen die Ureinwohner addierten sich zu einer 500-jährigen Geschichte der Unterdrückung. Dass diese Geschichte immer noch Gegenwart ist, hat der Präsident explizit betont. Er bezog sich dabei auf den heutigen Rassismus und das gegenwärtige Leid der Maya-Bevölkerung. Ich möchte nun meinen eigentlichen Untersuchungen, die ich jetzt vorhabe, noch drei methodische Vorbemerkungen voranstellen. Und ich beginne mit dem ersten Punkt. Und das ist die These, dass die Modernisierungstheorie an ihre Grenzen gestoßen ist. Was heißt das? Unter Modernisierungstheoretikern galt lange Zeit die Vergangenheit als das, was zeitlich entzogen ist und damit historisch geworden ist. Historisch geworden bedeutete, dass die Vergangenheit für die Menschen in der Gegenwart keinerlei Relevanz mehr besitzt und nur noch im Archiv weiterlebt, wo sie von der Fachwissenschaft, der Geschichte, weiter bearbeitet wird. Während man sich Historiker hielt, um die Vergangenheit zu untersuchen, galt für die Gesellschaft und Politik, umgekehrt den Blick in die Zukunft zu richten. Denn allein von der Zukunft erwartete man sich Erneuerung und Fortschritt. Seit den 1990er Jahren hat sich jedoch die Vorstellung durchgesetzt, dass die Vergangenheit, auch wenn sie nicht mehr existiert und nur noch durch Symbole präsent gehalten wird, doch eine wichtige Ressource für individuelle oder kollektive Identitätskonstruktionen darstellt. Seither ist Geschichte auch nicht mehr ausschließlich die Domäne der Archivare oder der Historiker, sondern kann inzwischen auch zum Bezugspunkt für ein gemeinsames kulturelles oder nationales Gedächtnis werden. Der zweite Vorbemerkung, ein neuer Mythosbegriff. Der alte Mythosbegriff steht für Lüge, Fiktion, Konstruktion. Typisches Beispiel, Roland Barthes, Mythen des Alltags. Mythen sind Fake News, die entlarvt und beseitigt werden. Der neue Mythosbegriff steht für eine fundierende Geschichte, mit der eine Gruppe ihr Selbstbild historisch begründet. Solche Mythen gibt es überall. Das hat zum Beispiel David Blight, ein amerikanischer Historiker in Yale des amerikanischen Bürgerkriegs, den ich hier auch mal nach Konstanz eingeladen habe, mit folgendem Zitat sehr schön deutlich gemacht. Er sagte, einige Narrative oder Mythen werden gebraucht, denn sie stützen eine gute und wichtige kulturelle Orientierung. Andere sind auf bösartige Lügen gegründet und sind so mächtige Instrumente des Hasses und der politischen Mobilisierung, dass sie große Paraden auf die Beine stellen, sei es auf dem Reichstagsgelände in Nürnberg, auf den Straßen von Charlottesville oder anderen Orten dieses Landes. Und damit spricht er über die USA und den Süden. Er als Historiker des Bürgerkriegs weiß, wovon er spricht. Und auf diese Denkmäler werde ich auch zurückkommen. Die entscheidenden Fragen lauten deshalb, was für eine Gesellschaft stützen diese Mythen? Wer profitiert von ihnen? Wer leidet unter ihnen? Welche Zukunft ermöglichen sie und wessen Zukunft versperren sie? Und hier kommt die dritte Vorbemerkung. Der Rückgriff auf Vergangenheit ist nicht mehr notwendig ein konservatives Projekt. Wie stark der Rückgriff auf Vergangenheit im Nachkriegsdeutschland des Kalten Krieges ein Projekt der Konservativen war, zeigen hier einige Beispiele. Unmittelbar nach 1945 wurden im Westdeutschland, daran kann ich mich sehr gut erinnern, die Geschichtsvision von Europa als christlichem Abendland sehr populär. Auf diese Weise konnte man sich von der eigenen Geschichte befreien und auf eine lange, glorreiche, imperiale Tradition berufen. 1977 dann wurde in Stuttgart die Staufer-Ausstellung eröffnet, die mehr als eine halbe Million Besucher anzog. Im Besucherbuch stand zu lesen, es war, wie wenn man nach langem Hunger endlich satt wird. Die Ausstellung machte Schule. 1980 waren in München die Wittelsbacher zu sehen, 1981 in Berlin die Preußen. Noch vor der Wende gründete Helmut Kohl in Bonn und München zwei historische Museen. Er war ja selbst Historiker. Ihm ging es um eine konservative Kulturpolitik mit dem Ziel, ich zitiere, dass geschichtliches Bewusstsein zu schärfen, das uns hilft, unsere historische Identität wiederzugewinnen und zu vertiefen. So drückte es der Ministerpräsident Hans Filbinger aus, der sich 1978 als ehemaliger Marinerichter der 1940er Jahre vor Gericht verantworten musste. Die lange und ferne dynastische Geschichte entlastete ganz offensichtlich gegenüber der kurzen und nahen NS-Geschichte. Und ich weiß noch genau, wie mir in meinem ersten Konstanzer Sommersemester 1993 an der Uni der israelische Historiker Gabriel Motzkin, der gerade dort Gastprofessor war, erklärte, der Holocaust ist der Gründungsmythos Europas. Diese Formel hatte ich noch nie gehört von ihm, damals zum ersten Mal. Und diese Wende nach 1990 zeigte dann, dass der Gebrauch von Geschichte in der Gegenwart in Deutschland fortan weit über die traditionelle Modelle konservativer Aneignung und Selbsterhöhung hinausging und eben auch die Möglichkeit einer radikalen Wertwende sowie den Umbau einer nationalen Identität mit einschloss. Damit komme ich nun zu meinem ersten Fallbeispiel und möchte mit diesem Thema zwei aktuelle Fallgeschichten erläutern. Also das erste ist die USA. Ich komme hier noch einmal auf die Modernisierungstheorie zurück. So ganz falsch war dieses Programm ja nicht, denn es hat den sehr erfolgreichen amerikanischen Traum hervorgebracht. Darunter verstand man ein Versprechen, das sich besonders an Migranten in der Einwanderungsgesellschaft USA richtete. Es war sehr attraktiv, wenn diese Migranten ihre Vergangenheit, sprich ihre Herkunftsgeschichten und Identitäten an der Grenze ablegten und sich voll in die gemeinsame Wirtschaft und Zukunft des Landes einbrächten, sollten sie wie alle anderen in der Gesellschaft mit voller sozialer Anerkennung und wirtschaftlichem Erfolg belohnt werden. Inzwischen hat sich gezeigt, dass dieses Versprechen nicht alle Gruppen in der Gesellschaft angesprochen und mitgenommen hat. Es richtete sich zum Beispiel vorwiegend an europäische und asiatische Einwanderer, die in den USA ihr gelobtes Land erkannten. Was man aber lange übersehen hat, das Versprechen des amerikanischen Traums schloss die indigene Bevölkerung konsequent aus, die ja gar nicht eingewandert ist. Aber sie schloss auch die afroamerikanische Bevölkerung aus, die eben nicht freiwillig eingewandert ist, sondern im Rahmen des kollektiven Traumas, der sogenannten Middle Passage, in die neue Welt als Sklaven verschleppt worden. Deshalb sprach Martin Luther King in der Bürgerrechtsbewegung auch von einem ganz anderen Traum, nämlich von der Überwindung des Rassismus, der vollen Anerkennung und Gleichstellung der afroamerikanischen Bürgerinnen in der amerikanischen Gesellschaft. Besonders auffällig wurde der Kampf und das nationale Narrativ in den USA, als nach dem Mord an George Floyd am 25. Mai letzten Jahres in Minneapolis durch 4 Polizisten. Dieses Verbrechen hat über nationale Grenzen hinweg eine Debatte über Rassismus angestoßen und dabei die Forderungen der Bürgerrechtsbewegung der 1960er Jahre erneuert. Dass es diesmal aber nicht nur wie noch bei Rosa Parks etwa um soziale Gleichstellung und einen bestimmten Platz im Bus ging, sondern gerade auch um Teilhabe an der amerikanischen Geschichte, hat dann der Sturz von Denkmälern gezeigt. Bei diesen Debatten wurde nämlich offenbar, dass es in diesem Land widerstreitende Narrative, aber noch keinen Ansatz für die Anerkennung gewisser Schlüsselereignisse einer gemeinsamen nationalen Geschichte gibt. Die Narrative der weißen Suprematisten auf der einen Seite und die anhaltende Erfahrung von Diskriminierung und Rassismus auf der Seite der Schwarzen offenbarten einen tiefen Riss in der amerikanischen Gesellschaft, der sich, wie man sagen muss, täglich reproduziert. Hier muss man nun wissen, dass die umstrittenen Denkmäler der Generäle der Südstaaten, die zum Gegenstand der politischen Auseinandersetzung geworden sind, gar nicht unmittelbar nach dem amerikanischen Bürgerkrieg errichtet worden, sondern überhaupt erst gegen Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts. Es sind heroische Monumente der Verlierer der Geschichte, die sich aber offen gegen die im Bürgerkrieg errungene rechtliche Gleichstellung der Weißen mit der Schwarzen mit der weißen Bevölkerung richten. Mit anderen Worten, der amerikanische Bürgerkrieg ist noch nicht beendet, solange solche Symbole die Geschichte der Sklavenhalter und ihrer Gewalt in die Gegenwart verlängern. Der amerikanische Soziologe und Bürgerrechtler Du Bois hat die Geschichte der Vereinigten Staaten einmal eine Lüge genannt, auf die man sich geeinigt hat. Genauer, auf die die Weißen sich geeinigt haben. In den USA ist eine wichtige Forderung der schwarzen Bürgerrechtsbewegung nämlich nie angekommen. Ich wiederhole es noch einmal. Sie wollten mit ihrer Geschichte Teil der Geschichte der Nation werden. Einer Geschichte, die nicht erst mit der weißen Einwanderung, sondern bereits zuvor mit der traumatischen Verschleppung schwarzer Sklaven aus Afrika beginnt. Dieser Einlass ins nationale Narrativ wurde ihnen bis heute verweigert. Ihr Weißen hört mich an, schrieb James Baldwin. Geschichte, was niemand zu wissen scheint, ist nicht nur etwas zum Lesen und sie bezieht sich auch nicht vordringlich auf die Vergangenheit. Im Gegenteil, die große Kraft der Geschichte rührt von der Tatsache her, dass wir sie in uns tragen. Für die Opfer einer traumatischen Gewaltgeschichte löst sie sich eben nicht einfach auf. Im Gegenteil, wenn eine historische Wunde wie die Sklaverei keine gemeinsame symbolische Anerkennung findet und die Ursachen des Rassismus weiter bestehen, bleibt für die Opfer diese Vergangenheit eben Gegenwart. Zur Vergangenheit kann eine solche Geschichte nämlich erst werden, wenn die Geltungsdauer der südstaatlichen Denkmäler symbolisch beendet und ihren aggressiven Botschaften von Regierungsseite und der gesamten Gesellschaft dann auch klar widersprochen wird. Mit einer Geschichtserzählung tut sich die amerikanische Nation immer noch schwer. Sie hat sich immer in die Zukunft entworfen und nicht in der Geschichte verankert. Das Resultat ist, ich möchte es mal nennen, eine Ansammlung von amerikanischen Mythen und Narrativen, die nebeneinander existieren. Neben dem amerikanischen Traum gibt es da und dem Holocaust für die jüdischen Einwanderer, gibt es da die Südstaatensaga oder die als Zivilisationsmission dargestellte Kolonisierungsgeschichte, nämlich der Schicksalsweg nach Westen, auch Manifest Destiny genannt. Dazu kommen die Geschichten der schwarzen Bevölkerung. Der Februar gilt in den USA als Black History Month, in dem afroamerikanische Schulklassen in Museen unterwegs sind, um alles über ihre Geschichte zu lernen. Amerika ist mit anderen Worten eine Gesellschaft mit vielen getrennten Narrativen. Hier leben historische Parallelgesellschaften mit ihrer je eigenen Geschichte in einem gemeinsamen Territorium. Was weiterhin fehlt, ist eine Anerkennung und Aneignung der schwarzen Leidensgeschichte durch die Weißen in Form einer Erzählung, die in nationalen Jahrestagen und Museen, in Denkmälern und Schulbüchern gemeinsam begangen und bestätigt wird. Dafür reicht es nämlich nicht, die Sklaverei im Smithsonian Museum auszustellen und diese dabei wieder vorwiegend als eine Geschichte der Schwarzen zu erzählen. Es gibt bisher noch kein staatliches Sklavereimuseum, das diese Geschichte als eine gemeinsame erzählt. Die Harvard-Historikerin Jill Lepore hat ein amerikanisches Geschichtsbuch geschrieben, das den Amerikanern die Grundsätze der amerikanischen Verfassung nahebringt, indem sie ihnen den unabgeschlossenen Kampf um diese Grundsätze vor Augen führt. Ihr Kollege Khalil Mohammed warnt jedoch auch davor, die Gründungsväter der Verfassung zu fetischisieren und heilig zu sprechen. In seinem Buch The Condemnation of Blackness, die Verdammung des Schwarzseins, hat er zum Beispiel den engen Zusammenhang zwischen Rasse und Verbrechen als einen mentalen Reflex und ein schädliches Meme der amerikanischen Vorstellungswelt genauer untersucht. Er stellte fest, dass in den Städten des amerikanischen Nordens zum Beispiel das Image der Schwarzen in den Augen der weißen Bevölkerung in scharfem Gegensatz steht zu den europäischen Immigranten. Die Schwarzen werden als potenziell kriminell und gefährlich wahrgenommen, was bis heute zu einer überproportionalen Zahl von Schwarzen in weißen Gefängnissen geführt hat. Statt die USA immer nur als die Erfinder der Demokratie zu glorifizieren, wünscht er sich, die Grundsätze der amerikanischen Verfassung hier und da zu überholen und, wie er sogar sagt, den Standards der EU anzugleichen. Eine komplexe amerikanische Konflikt- und Beziehungsgeschichte könnte, also eine komplexere, könnte den Zusammenhalt dieser Gesellschaft stärken, indem sie die Anerkennung und die Partizipationschancen der schwarzen Amerikaner verbessert und die weißen Amerikaner dazu befähigt, die eigene Gewaltgeschichte besser kennenzulernen und Maßstäbe zu gewinnen, um sich von den Mythen der Gewalt und der Überlegenheit eben auch kritisch zu distanzieren. Warum sollte diese demokratische Nation, die sich auf Freiheit und gleiche Bürgerrechte stützt, nicht auch in eine Erfahrungs-, Erinnerungs- oder Lerngemeinschaft verwandeln können, die unterschiedliche Geschichten zusammenführt und die Leiterfahrung einer großen Bevölkerungsgruppe mit in ihr gemeinsames Gedächtnis aufnimmt? Nehmen wir hier kurz Verweis auf das Buch von Susan Lehman, die vorschlägt, dass tatsächlich hier die amerikanische Gesellschaft auch einmal etwas von den Deutschen lernen könnte. Wie gesagt, das schreibt eine Jüdin aus den Südstaaten, die dort aufgewachsen ist. Denn erst auf dieser Basis gewinnt der Glaubenssatz der amerikanischen Bekenntnisnation, den nämlich jedes Schulkind beim morgendlichen Fahneneid wiederholt, und ich habe den auch ein Jahr lang in der Schule, als ich dort war, wiederholt. Dieses Bekenntnis oder Glaubenssatz gewinnt dann nämlich erst seine volle Bedeutung, und der lautet Liberty and Justice for All. Unübertroffen hat das übrigens Amanda Gorman in ihrem Gedicht anlässlich der Inauguration von Joe Biden zusammengefasst. Da hat sie gesagt, Being American is not only the pride we inherit, but the past we step into and how we repair it. Damit komme ich nun zum zweiten Fallbeispiel und diesem Land, in dem wir leben. Während die USA von ihren Anfängen an ein Einwanderungsland war, hat Deutschland diesen Titel erst im Jahre 2000 gewonnen. Nach 1945 gab es zwar ununterbrochen Einwanderungswellen, aber in den letzten beiden Jahrzehnten sind vermehrt syrische und afrikanische Migranten dazugekommen. Inzwischen gewinnt zudem die europäische und die deutsche Kolonialgeschichte noch an Bedeutung. Das hat auch Folgen für das Geschichtsverständnis der Deutschen und ihr nationales Narrativ. Da dieses Thema gerade, und da gehe ich völlig aus meinem Buch heraus, das steht da noch nicht, da dieses Thema gerade jetzt eine erhitzte Debatte in den Medien ausgelöst hat, die wahrscheinlich viele von Ihnen gar nicht verstehen können, möchte ich darauf näher eingehen. Im Zentrum dieser Auseinandersetzung steht das Buch meines amerikanischen Kollegen Michael Rothberg, mit dem ich seit Jahren eng zusammenarbeite und den ich auch hier an die Universität Konstanz schon vor vielen Jahren eingeladen habe. Er ist, wie ich, Literaturwissenschaftler und inzwischen ein Star in den Memory Studies mit einem Schwerpunkt auf der Gedächtnisgeschichte des Holocaust. Seine große internationale Reputation können Sie daran ablesen, dass er Nachfolger von Saul Friedländer geworden ist auf dem Lehrstuhl für Holocaust-Studien in Los Angeles an der University of California. Seit 2009 ist sein Buch erschienen und seit es erschienen ist, gilt Rothbergs Multidirectional Memory als ein Schlüsselwerk der internationalen Gedächtnisforschung und hat ihr ganz neue Impulse gegeben. Bisher ausschließlich gerühmt ist dieses Buch worden. Nun, 12 Jahre später, nachdem es endlich nun auch auf Deutsch erschienen ist, wird es zum Skandal erklärt und in den Medien zerrissen. Man hält Rothberg, bitteschön, den jüdischen Gelehrten, für einen Historiker, der den Holocaust relativiert, weil er ihn mit der Kolonialgeschichte in Verbindung bringt. Und das genügt gegenwärtig in unserer Gesellschaft, um ihn als einen Antisemiten zu diffamieren. Was ist da passiert? Sein Buch war bisher so wichtig, weil es ein festgefahrenes Denkmuster aktueller Geschichtspolitik aufbrach. Es zeigte, dass Menschen und Gruppen ihre zentrale und identitätstragende Erinnerung sehr viel flexibler und produktiver mit den identitätstragenden Erinnerungen anderer Gruppen in Verbindung bringen, als man das bisher vermutet hat. Solche kollektiv getragenen Erinnerungen sind nämlich keineswegs ausschließlich auf Wettbewerb, Überbietung oder Ausschließung ausgerichtet, sondern können durchaus auch andere Erinnerungen wahrnehmen, anerkennen und dabei von ihnen auch lernen und profitieren. Rothbergs Beispiele für die Praxis unerwarteter Querverbindungen widersprachen der bislang im politischen Raum üblichen Dynamik von Erinnern und Vergessen, nach der eine offizielle Erinnerung andere Erinnerungen notwendig verdrängt oder auch auslöscht. Paradoxerweise hat nun aber die so überraschend scharfe, vehemente Kritik an Rothbergs Buch in Deutschland eben dieses geschichtspolitische Denkmuster noch einmal voll bestätigt und verfestigt. Es ist unstrittig, dass jede Gruppe aufgrund ihrer Geschichte andere identitätsbestimmende Schlüsselerinnerungen hat. Die Priorität der eigenen Orientierung muss jedoch nicht ausschließen, weitere Erinnerungen aufzunehmen, anzunehmen. Durch Migranten mit unterschiedlicher Geschichtserfahrung und Prägung können sich in der deutschen Gesellschaft inzwischen unterschiedliche Schlüsselerinnerungen begegnen und auch gegenseitig bestätigen. Die Singularität des Holocaust bleibt dabei für Deutschland, Israel, aber auch für Europa ungebrochen und wird keineswegs dadurch in Frage gestellt, dass man inzwischen auch andere historische Wunden wie die Sklaverei oder die Kolonialgeschichte anerkennt und ihre nachhaltige Bedeutung für das Selbstverständnis der betroffenen Gruppen würdigt. Für Juden und Deutsche bleibt die Erinnerung an den Holocaust dabei ebenso einzigartig, wie die Erinnerung an die Sklaverei für die Nachkommen der Sklaven einzigartig bleibt. Ich möchte nicht der Gefangene einer einzigen Geschichte sein. Dieser Satz stammt von Benjamin Stora, den Macron inzwischen mit der Aufarbeitung der französischen Kolonialgeschichte beauftragt hat. Tatsächlich ist das Ausschließlichkeitsgebot, du sollst keine andere Erinnerung neben mir haben, hochproblematisch, weil es nur eine einzige Geschichte und damit eine exklusive Identitätspolitik forciert. Dieses Gebot verengt nämlich radikal den Zugang zu anderen Geschichten und schließt bedeutungsvolle historische Beziehungen mit den historischen Erfahrungen und Narrativen anderer Gruppen aus. Das kann dann so weit gehen, dass die Verabsolutierung der eigenen Erinnerungen nicht nur zur Ausblendung anderer Erinnerungen führt, sondern auch zur Auslöschung der Erinnerungen anderer. In Nordirland gibt es ein Haus in Belfast, da steht folgender Spruch auf einer Hauswand, der diese Gefahr der Politisierung von nationalen Gedächtniskonstruktionen sehr deutlich ausspricht. A nation that keeps one eye on the past is wise. A nation that keeps two eyes on the past is blind. Für dieses Problem, bei dem es um die Möglichkeit oder Unmöglichkeit einer Erweiterung des Erinnerungsrahmens geht, gibt es tatsächlich inzwischen längst schon eine Lösung. Es ist die salomonische Formel eines Historikers namens Bernd Faulenbach, der in der Enquete-Kommission zur Aufarbeitung der SED-Diktatur mitarbeitete. Damals, in den 90er Jahren, galt es, die Singularität des Holocaust im Umgang mit den beiden deutschen Diktaturen zu betonen. Und darüber wäre diese Kommission fast zerbrochen, weil sie sich darauf nicht einigen konnte. Faulenbachs Formel nun beruhigte die Gemüter und ermöglichte die weitere Zusammenarbeit in der Kommission. Wie lautete nun seine großartige salomonische Formel? Folgendermaßen. Erstens, und jetzt können Sie immer SED-Diktatur durch Kolonialgeschichte ersetzen und dann haben Sie auch gleich die Lösung für das Gegenwartsproblem. Also erstens, die Erinnerung an die SED-Diktatur, oder eben auch die Kolonialgeschichte, darf die Erinnerung an den Holocaust nicht relativieren. Zweiter Punkt, die Erinnerung an den Holocaust darf die Erinnerung an die SED-Diktatur oder auch die Kolonialgeschichte nicht bagatellisieren. Mit einer solchen geschichtspolitischen Rahmenbedingung ließe sich wohl auch im Fall Rothberg ein Konsens finden, der die Priorität und Hierarchie in der deutschen Erinnerungskultur anerkennt und aufrechterhält und sie gleichzeitig aber, und das ist entscheidend, anschlussfähig macht für andere Erinnerungen. Ich komme zum Schluss. Die These meines Vortrags war, dass wir die Spannungen und Spaltungen in der gegenwärtigen Gesellschaft nicht vollständig erfassen können, ohne einen Bezug auf die Geschichte dieser Gesellschaften. Sie ist nämlich nicht einfach vorbei, sondern wird zu einem Problem, wenn diese Geschichte von unterschiedlichen Gruppen gegensätzlich erfahren, bewertet und erzählt wird. Die Beispiele, die ich in meinem Vortrag beleuchtet habe, zeigen, dass Gesellschaften übergeordnete Regeln für den Umgang mit dieser gemeinsamen Geschichte brauchen. Vielleicht sind die Kontroversen und Debatten, die wir in Deutschland gerade erleben, ja ein Signal dafür, dass diese Reflexion gerade in Gang kommt. Das wäre tatsächlich ein großer Fortschritt. Denn solange diese Narrative unversöhnlich gegeneinander stehen, ohne aufeinander sich zu öffnen und zuzubewegen, solange ist auch die Möglichkeit einer übergeordneten Solidarität blockiert und die Ausbildung von Gemeinsinn in Frage gestellt. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Aleida, für den Vortrag. Und jetzt nochmal der Hinweis, wenn es für Sie in Ordnung ist, können Sie gerne Ihre Kamera wieder einschalten. Wir haben jetzt noch gute 20 Minuten Zeit für die Diskussion. Und jeder, der möchte und Fragen hat, kann die natürlich jetzt direkt an Aleida stellen. Und Sie können sie entweder irgendwie über die Kamera bemerkbar machen oder Ihre Frage im Chat platzieren, wie Sie möchten. Gibt es denn schon Fragen in der Runde an Aleida? Wenn das noch nicht der Fall ist, dann starte ich mal mit dem üblichen Vorgehen und stelle einfach mal selbst die erste Frage, Aleida. Ich habe vielleicht zwei Fragen. Das eine ist eine methodische Frage zu deinem Verständnis von Narrativen. Und mich würde erstmal interessieren, an welchen Orten wir überhaupt diese Narrative ablesen können. Also wo kommen diese Narrative vor? Was sind die Schlüsselstellen, die uns Auskunft darüber geben, dass wir es hier mit wichtigen Narrativen zu tun haben, die sich gegenüberstehen? Also wie kriegen wir einen Zugang zu diesen Narrativen? Das ist mir nicht so ganz klar geworden. Und das andere war, du hast die Frage gestellt im Hinblick auf den Fall der USA. Wieso sollte es nicht möglich sein, dass sich auch die USA zu einer gemeinsamen Lerngemeinschaft entwickelt? Und da würde ich noch mal nachhaken. Das hat es ja anscheinend so lange noch nicht funktioniert. Es scheint also irgendwelche stabile Mechanismen zu geben, warum das nicht funktioniert. Und da würde mich noch mal interessieren, was da aktuell deine realistische Einschätzung angeht. An welchen Stellen muss man ansetzen, damit diese Frage dann auch bejaht werden kann?
Also, vielen Dank, das sind großartige Fragen. Zunächst mal, wie kommt man überhaupt zu einem Narrativ? Vielleicht knüpfe ich nochmal an den Vortrag von Eva Horn gestern an. da war ja die Frage, gibt es eigentlich für das Anthropozän ein Narrativ? Und das hat sie verneint. Es wurde darüber gesprochen, ob vielleicht die apokalyptische Geschichte so ein Zukunftsnarrativ wäre. Das wäre natürlich eines, aber sie hat das verneint, weil sie sagt, dieses eine Narrativ gibt es nicht. Und das eine Narrativ gibt es auch nicht für die Pandemie, weil wir in dieser Geschichte noch mittendrin stecken. Also wenn man eine Geschichte erzählt, dann braucht man einen Anfang und ein Ende. Man hat dann einen Spannungsbogen, man hat einen Plot, man hat Gegner, man muss sich positionieren, es geht emotional zu und so weiter. Es geht um sehr vieles. Daraus entsteht ein Narrativ. Und für dieses Narrativ gibt es sehr, sehr viele Muster. Und die Geschichtsnarrative werden meistens aus der Perspektive entweder von Siegern erzählt oder Widerstandskämpfern, die dann eine heroische oder auch, ja, und Widerstandskämpfern, die eine heroische Geschichte erzählen können, dass sie für etwas Wichtiges gekämpft haben. Und sie werden aber nicht von den Tätern erzählt, die von ihren Verbrechen berichten. Also da gibt es Ausschluss, eigentlich Kriterien, was in diese Muster normalerweise nicht reingehört. Sie dienen der Selbsterhöhung und der Vergrößerung des Kollektivs. Und jedenfalls, wo kommen sie vor? Ja, also es sind Versatzstücke, die in dieses Narrativ hineinkommen, das Narrativ. Darüber hat ja auch Albrecht Koschork ein wichtiges Buch geschrieben. Wir müssen unterscheiden zwischen Narrativ und Narration. Die Narration ist die einzelne Geschichte und das Narrativ ist das Strukturmuster dieser Geschichte. Das heißt, ein Narrativ, davon kann es 100 verschiedene Strukturen, Einzelausprägungen geben. Und anhand eines Vergleichs der Narrative kann man dann gewisse Verallgemeinerungen vornehmen. Deswegen gibt es in meinem Buch auch ein Kapitel über die Grammatik von Narrativen. Das führt aber jetzt zu weit, aber das soll damit erstmal, muss damit mal genügen. Ganz wichtig ist die Frage in den USA. Warum haben die das bis jetzt noch nicht geschafft? Und gibt es, wenn es doch so lange nicht ging, überhaupt eine Veranlassung zu glauben oder diesen Optimismus zu hegen, dass es nun gehen sollte? Ja, was sollte jetzt anders geworden sein? Also zunächst mal, um zu erklären, warum es bisher nicht ging. Das war dieses Bild, in dem ich mal zusammengestellt habe, diese vielen Orientierungsmythen, die in der amerikanischen Gesellschaft eine Rolle spielten. Also mir fiel da außer dem amerikanischen Traum der Holocaust als eine ganz wichtige Geschichtsorientierung für eine große Bevölkerungsgruppe ein. Dann eben auch dieses Manifest Destiny-Konzept des Go West-Zivilisierungskonzept. Dann eben auch die davon völlig losgelösten, natürlich der Wilde Westen ist ein weiteres Narrativ, was dann auch nochmal mit Hollywood sozusagen bedient wird. Und dann die afroamerikanischen Erzählungen. Und dadurch, dass die alle so, und die Südstaaten-Saga, wie ich das auch noch hinzufüge, da kriegt man so einen Eindruck, wie extrem heterogen das ist. Und solange sich niemand darum kümmert, was der andere tut, bleibt es und stabilisiert es sich. Aber in dem Moment, wo das nicht mehr geht, dass das eine mit dem anderen immer inkompatibler wird, dann geht das plötzlich nicht mehr. Und ich glaube, wir haben alle im letzten Jahr diesen Moment erlebt, wo das plötzlich nicht mehr ging. Und nochmal dieser Bekenntnissatz endet ja, I pledge allegiance to the flag of the United States and to the republic for which it stands, one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. So ist dieser Fahneneid, den man jeden Morgen schwört. With liberty and justice for all. Und dieser Satz wird jeden Morgen gesprochen, aber er wird nicht wirklich umgesetzt. Und diesen Satz, with liberty and justice for all, den hat aufgenommen der Rechtsanwalt der Familie von der Familie Floyd. Und der wartete sozusagen auf den Schiedsspruch im Gericht. Und er wollte nur wissen, ob dieser Satz in Amerika überhaupt noch eine Währung hat, ja, ob dieser noch, ob man an das den noch glauben kann. Und in dem Moment, wo der Schiedsspruch rauskam, war das eine riesige euphorische Befreiung. Und genauso groß war auch der Zorn und der Druck auf diese Denkmäler, die lange Zeit rumgestanden sind, aber in ihrer Bedeutung dann plötzlich als unerträglich wahrgenommen wurden. Das heißt, unerträglich wurden sie erst mit in dem Moment, wo wir sie wieder mit ihren Botschaften zusammengebracht haben und gemerkt haben, wie sie eigentlich diesen Bürgerkrieg repräsentieren als einen unbeendeten. Und wenn das in dieser Weise in die Öffentlichkeit kommt, wenn es sich so zuspitzt, wenn es Formeln gibt, die sich in diesem Sinne auch als Lüge entlarven, Liberty and Justice for All, der Glaubenssatz schlechthin, wo es plötzlich um alles oder nichts geht. Ich glaube, das sind so die Momente, wo durch die ganze Gesellschaft ein Ruck durchgehen könnte und man plötzlich merkt, das sind ja nicht nur deren Geschichten, das ist ja auch unsere Geschichte. Und dann merkt man plötzlich, dass diese Geschichten, die alle so als Patchwork nebeneinander bestehen, doch irgendwo einen Zusammenhang haben und dass man diese unterschiedlichen Geschichten in eine Beziehung zueinander bringen muss. Und das passiert, glaube ich, gerade. Wir sind in einem Gärungsprozess, der vielleicht diese Veränderung bringen könnte.
Vielen Dank. Ich habe im Chat eine Nachricht von Philipp Frau unterhalten. Bitte, Philipp.
Also, zu dem, was Aleida gesagt hat, kann ich nur noch ergänzen. Es gibt ein Buch von einem guten Freund von mir. Ja, das sieht man natürlich nicht. Des ehemaligen Chefhistorikers der US-Militärakademie West Point, Ty Sedule, der als Südstaatler ein Buch geschrieben hat, Robert E. Lee and Me, A Southerner's Reckoning with the Myth of the Lost Cause, in dem er gewissermaßen einmal wirklich genussvoll die Mythen, die rund um Robert E. Lee entstanden sind, wirklich auseinandernimmt oder wie man so schön sagt, dekonstruiert und gleichzeitig auch zeigt, wie es ist, innerhalb einer Institution damit zu leben und aufzuwachsen, die wo das Gedächtnis an die Südstaaten gewissermaßen zum institutionellen Gedächtnis dazugehört. Und das treffen zum Beispiel ist West Point. Nirgendwo in den USA gibt es so viele Staaten für Robert E. Lee auf der Basis oder auf der Militärakademie West Point.
Vielen Dank. Das ist ganz, ganz wichtig. Es ist unglaublich, wie viele Statuen eben erst ganz spät, das ist Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, ihm gewidmet worden. Es gibt über 2000 davon. Das heißt, das Land ist überzogen mit dieser Botschaft. Und dass das jetzt endlich aufbricht, dass der David Blight so weit geht, diese mit den faschistischen Denkmälern des Reichsparteitagsgeländes zu vergleichen, das ist natürlich sehr starker Tobak. Aber es zeigt doch, dass die Amerikaner selbst ein Bewusstsein haben, dass es hier eine Form von Faschismus oder Apartheid oder wie auch immer gibt, die eigentlich in ihrer Geschichte keinen Raum haben sollte. Und ich glaube, dieses Wiederaufwachen ist wichtig, weil die Amerikaner eben viel zu lange immer gedacht haben, deswegen habe ich über die Modernisierungsperspektive gesprochen, die Zukunft bringt alles. Der Wandel und die Erneuerung hält uns am Leben. Mit der Geschichte müssen wir uns gar nicht auseinandersetzen. Die ist irgendwie vorbei. Das war aber ein großer Irrtum, wie Baldwin sagt. Die Geschichte ist nicht vorbei, die Menschen tragen sie in sich. Und das, und zwar zum Guten wie zum Bösen, aber auch eben sehr unterschiedliche Perspektiven tragen sie in sich. Und auch der systemische Rassismus ist eine Form der Verlängerung von Geschichte. Also insofern ist, glaube ich, im Moment genügend Druck da. Die Evidenz ist so groß geworden. Und dass Geschichte und Vergangenheit wieder eine Rolle spielen, ist, glaube ich, inzwischen sehr, sehr deutlich geworden. Und es gibt gerade so einen Lernprozess. Ich würde wirklich sagen, einen Lernprozess. Und das Buch, wie das, was du gerade beschreibst, ist, glaube ich, Teil einer solchen Geschichte. Jeder erzählt seine Geschichte. Und Susan Neiman erzählt ihren Teil dieser Geschichte. Sie ist in den Südstaaten aufgewachsen. Und ihr Buch auf Englisch und auf Deutsch, Learning from the Germans, erzählt ebenfalls so eine Geschichte.
Vielen Dank. Habe ich als nächstes Gruja, bitte.
Erst vielen, vielen Dank. Das war wirklich brillant. Das war wirklich ausgezeichnet. Vielen Dank. Und sehr inspirationell. Und was ich fragen wollte, ist über diese räumlichen Containers. Ich weiß nicht, ob das auf Deutsch Container benutzen kann. Und also zum Beispiel, was Holocaust bedeutet in den USA und was in Deutschland bedeutet, ist ein bisschen anders. Also wenn man über die räumlichen Container der Nation, sogenannte Nation oder Staat, oder diese globale Ebene. Und dann, dann meine Frage ist eigentlich über diese Narrative. Wie können Narrative, die an einer Seite national gebunden sind und dann globale Zirkulationen bedeuten, wie können die eigentlich eine Spannung inzwischen, diese Multiskalarität, kann man das sagen? Also, weil hier ist sehr interessant, wie diese Multidirectional Memories von Rodberg in Deutschland, was für eine Rezeption hatte. Aber hier kommt die, wie kann man zum Beispiel auf der einen Seite der Holocaust oder andere Konzepte auf der Ebene der Nation, an der Ebene der Welt eigentlich in der gleichen Spatialität Sinn machen. Ich weiß nicht, ob das klar mit meinem Deutsch war. Aber.
Ja, vielen Dank. Die Reichweite, also die Skalierung und die Reichweite eines Gedächtnisses, eines kollektiven Gedächtnisses, was du mit dem Stichwort Container ansprichst. Also die Nation ist natürlich so eine Reichweite. Und da ich ja gesagt habe, diese Narrative sind Selbsterklärungsformen von Gruppen, die sich mit diesen Geschichten selbst erklären und anderen auch gegenüber präsentieren. Also das braucht man, um seine eigene Geschichte vor Augen zu behalten, um sich an ihr zu orientieren und und damit auch in die Zukunft zu entwerfen. Und insofern gibt es das eben in guten oder und eben auch sehr destruktiven Formen. Ganz richtig ist weiterhin, dass es national gebundene Geschichten gibt, die sozusagen territorial beschränkt sind auf die Gruppe, die eben dort lebt. Und dann gibt es eben auch solche, die hin und her wandern, die diese Nationengrenzen überwinden. Und am Anfang war von der IRA die Rede, von der International Holocaust Remembrance Alliance und dieser Antisemitismus-Definition. Aber diese IRA wurde ja gegründet, um ein Holocaust-Gedächtnis überhaupt erst mal zu formen. Das gab es ja gar nicht. Es waren ja fünf Jahrzehnte, die es gedauert hat, bis in die 90er Jahre dann diese Erinnerung stabilisiert wurde. Und zunächst mit dem Historikerstreit und dann mit dem Denkmal für die ermordeten Juden Europas in Berlin wurde so ein großes Zeichen gesetzt. Und die IRA war eins dieser wichtigen Zeichen. Im Jahr 2000 wurde diese transnationale Erinnerungsgemeinschaft gegründet. Und das ist insofern auch eine Gruppe, in die alle Mitgliedstaaten der EU automatisch aufgenommen werden. Das heißt, alle EU-Mitgliedstaaten sind Teil dieser transnationalen Holocaust-Erinnerungsgemeinschaft und ihrer natürlich eigenen, jeweils unterschiedlichen nationalen Erinnerungsgemeinschaften. Und das Problem, was in den 90ern und den folgenden Jahren dann sich abzeichnet, war natürlich auch, dass diese möglicherweise nicht wirklich zusammenwuchsen. Die eine Erinnerung war sozusagen eine Pflichterinnerung und jede osteuropäische Nation, die dazu kam, musste erstmal ein Holocaust-Museum bauen, ja, um diese Beitrittsverpflichtungen zu erfüllen. Und gleichzeitig gab es aber eine andere Schlüsselerinnerung, und das war natürlich die an die stalinischen Verbrechen und das Leiden der eigenen, also die eigene Opfergeschichte, die nationale Opfergeschichte, die da eine große Rolle spielte. Natürlich in Polen, aber auch in Ungarn war das der Fall, sodass es von Anfang an oder auch in Litauen eine spannungsvolle Beziehung bestand zwischen den nationalen Containern der Erinnerung auf der einen Seite und den transnationalen Erinnerungsgemeinschaften, die eben durch solche Institutionen wie die EU befördert und aufrechterhalten wurden. Und das ist, Deutschland ist dann nochmal wieder eine andere Situation, denn in Deutschland gilt natürlich, dass, wie Koselleck das einmal mit Bezug auf das Holocaust-Denkmal in Berlin gesagt hat, wo er sich auch noch sehr eingesetzt hat in der Debatte. Er sagte mal, dass wir Deutsche können nicht ein Holocaust-Mahnmal haben wie andere Staaten auch. Das heißt, dass die historische Positionierung zu dem Verbrechen muss immer Teil auch dieses Narrativs sein. Insofern wird die Holocaust-Erinnerung sich unterscheiden von Land zu Land. Und das ist dann wiederum auch eine Frage, sich diese Erinnerung vermitteln lässt an Migranten zum Beispiel, die in dieses Land einwandern. All das sind im Moment wirklich sehr spannende Fragen. Wichtig ist aber in meinem Kontext vor allem, dass Beziehungen zu diesen Geschichten hergestellt werden. Und eine mögliche Beziehung, die ich jetzt gerade entdeckt habe, ist die in einem Buch von Michael Decke, das heißt Die Teheran-Kinder. Sie hat die Überlebensgeschichte ihres Vaters nacherzählt, der aus Polen flüchten musste, als die Deutschen da in einbrachen, nach einer Mehrgenerationen-Existenz dieser Familie, der aber dann nach in Richtung Osten geflohen ist und dann in den Gulag kam. Also der hat eine Holocaust-Geschichte, in die der Gulag auch nochmal eingeschlossen ist. Es gibt also wirklich auch Möglichkeiten, dass sich diese Geschichten berühren. Und auch wenn sie das so nicht tun, dann lassen sich aber auf alle Fälle auch durch die Rezeption dieser Geschichten, indem man sie sich gegenseitig erzählt, Berührungspunkte sozusagen auch im übertragenen Sinne bilden.
So, leider neigt die Zeit schon wieder fast dem Ende. Wir haben jetzt, ich befürchte zum Abschluss fast schon, noch eine Bemerkung von Grit Haller.
Zuerst ganz herzlichen Dank. Der Vortrag von Aleida Aßmann hat mich großartig berührt. Ich habe sehr vieles gelernt und ich möchte eigentlich sagen, was ich gelernt habe heute in dieser, beim Zuhören und Zusehen. Mich interessiert ja der europäische Zusammenhalt und zwar ziemlich gezielt konzentriert auf die Europäische Union. Und ich habe gelernt, dass eigentlich die Europäische Union ein Nebeneinander von 27 oder noch viel mehr nationalen Narrativen ist. Nationale Narrative, kulturelle Narrative etc., da will ich jetzt gar nicht breit werden. Und ich habe mich gefragt, was passiert da eigentlich in Übertragung von dem, was ich geschildert gehört habe, auf Europa. Ich habe mich gefragt, wo stoßen diese Narrative aufeinander? Also wo sind da die Nahtstellen? Und das ist ursprünglich in den jenen Institutionen der Europäischen Union, wo die Leute überhaupt aufeinandertreffen und merken, wie sie unterschiedlich funktionieren aufgrund dieser Narrative. Ich bitte Sie jetzt nicht vor allem zuerst an Ungarn und Polen zu denken. Das sind dann Problemfälle, die auftauchen können mit der Demokratie. Und ich verlasse diese sehr interessante Stunde eigentlich mit der Frage an mich, wie kann man diese Nahtstellen verbreitern? Also mehr Leute teilhaben lassen an dieser Konfrontation oder vielleicht das falsche Wort, an diesem Kennenlernen der Narrative der anderen Staaten, ich sage jetzt mal Mitgliedstaaten, ich sage lieber nicht Nationen, der anderen Mitgliedstaaten. Ja, mit dieser Frage verlasse ich diese Stunde und ich bin sehr dankbar, dass ich jetzt so mit einem breiteren Horizont das verlassen kann. Danke.
Ja, ganz vielen Dank für diese wichtige Frage. Für Europa gibt es natürlich diese sehr einfache Formel von der Einheit und der Vielheit. Und diese Formel ist für mich sinnvoll, wenn ich sie mir so deute, dass ich sage, es gibt eine Vielfalt der kulturellen Geschichten und Erfahrungen und Sprachen und natürlich Kunst und alles, Lebensformen. Und auf der anderen Seite gibt es die Einheit der Prinzipien, auf die man sich geeinigt hat, der Rechtsprinzipien, die auch aus der Geschichte heraus gewachsen sind, insofern eine Geschichte haben, aber kein Narrativ. Und das ist entscheidend, dass es dieses nicht gibt für Europa. Und das sieht man im Museum in Brüssel. Da hat man ja einen langen Anlauf gemacht. Und zwar wollte man dieses europäische Narrativ unbedingt im Museum ausstellen. Und dann fand man es nicht. Es gab es einfach nicht. Es war jeder Versuch zum Scheitern verurteilt. Und nun hat man sich mehr auf Beziehungsgeschichten, Parallelen, Spiegelungen und solche Dinge, die grenzübergreifend funktionieren, geeinigt. Und das, finde ich, ist ein sehr erfolgreiches Programm. Aber natürlich ist Europa voller Beziehungsgeschichten. Deswegen spielen die Grenzen eine große Rolle. Und nach 1945 hat sehr, sehr viel Versöhnungsarbeit erstmal stattgefunden. Also die Grenzen wurden, die ja vorher tödlich waren, die wurden in Beziehungsgeschichten überführt, und zwar von beiden Seiten, ja, wurden diese Geschichten erzählt. Also da ist schon eine ganze Menge passiert, um diese Verbreiterung, wie Sie das gerade nennen, herzustellen, die Nahtstellen zu verbreitern. Also die werden ständig verbreitert. Sie werden natürlich auch durch den alltäglichen Rhythmus der Selbstverständlichkeit, der Kommunikation verbreitet. Sie werden durch jede neue Generation verbreitet und durch immer mehr Überqueren dieser Grenzen, nicht nur zum Reisen, sondern auch zu Bildungszwecken, Ausbildungszwecken, aber auch vielleicht für ein europäisches Jahr für die Jugend, die einmal ein Jahr erstmal in einem anderen, nach dem Abitur in ein anderes europäisches Land gehen könnte. Also das sind alles Möglichkeiten, die Nahtstellen zu verbreitern, um dann eben auch die Geschichten innerhalb dieser Container, wie Guja das nannte, kennenzulernen, damit man dann ein tieferes und besseres Anschauung von diesen Ländern bekommt.
Gut, vielen Dank einmal für diese ausführliche Bemerkung, Aleida. Und wir sind leider schon am Ende. Und nochmal vielen Dank, Aleida, an dich. Gut, dass du dich nicht zur Ruhe gesetzt hast und weiter dich beteiligst an diesem Prozess der öffentlichen Selbstaufklärung. Und mir bleibt eigentlich noch, Ihnen einen schönen Abend zu wünschen und darauf hinzuweisen, dass wir uns in 2 Wochen hier wieder treffen und versuchen, weiter darüber nachzudenken, mit einem Vortrag von Philipp Frauen. Und werden dann vielleicht noch im weiteren Blog aufhören, welche Rolle vielleicht die Städte und Schulen noch spielen beim Aufreißen dieser Nahtstellen. Also bis dahin noch einen schönen Abend und wir würden uns freuen, Sie dann in 2 Wochen hier wiederzusehen.
Ganz herzlichen Dank auch für die wunderbare Moderation und die guten Fragen. Vielen, vielen Dank. Ich denke weiter nach.